Als Kind habe ich mal Schweine gesammelt als Stofftier und auch aus Porzellan. Diese Sammlung passte ganz wunderbar in mein Kinderzimmer. Mein heutiger Gast braucht für seine Sammelleidenschaft allerdings ein ganzes Schloss und eine riesige Halle. Denn Sixtus Lampl sammelt Orgeln. Richtig große Kirchenorgeln. 60 Exemplare hat er schon. Wie er zu diesem außergewöhnlichen Hobby gekommen ist und wie die Königin der Instrumente sein Leben verändert hat, darüber rede ich in den nächsten 2 Stunden mit ihm. Sie gilt als die Königin der Instrumente, die Orgel. Mein heutiger Gast Sixtus Lampl sammelt sie. Herzlich willkommen.
Ja.
Jetzt haben Sie 60 Orgeln inzwischen. Wie sind Sie denn zu Ihrer allerersten gekommen?
Der allererste, das war natürlich das Gründungsobjekt.
Mhm.
Ich habe nie an Orgelsammlung, nie an Orgelmuseum gedacht.
Klingt auch nicht so nach einer normalen Lebensplanung.
Nein, das ist vollkommen anders gekommen. 1980 wurde ich als Denkmalpfleger, der auch andere Aufgaben hatte natürlich, mit der Aufgabe betraut, mich um die historischen Orgeln in ganz Bayern zu kümmern. Damals war große Ablehnung für romantische Orgeln, überhaupt für Romantik, sowohl im Stadtbild als auch in der Musik. Und da kam ich zur Kirche St. Martin in Landshut. Und da sollte die Orgel erneuert werden. Ich musste also ein Gutachten abgeben über die alte Orgel. Ich spielte sie und war dann überrascht über den Klang. Mhm. Und sowas war mir bis dato noch nicht unter die Tasten oder unter die Finger gekommen.
Inwiefern?
Weil es ganz andere Klänge sind als das, was damals uns immer als das einzig Gültige gepredigt worden ist, nämlich der Barockorgelklang.
Inwiefern sind die anders?
Sie ist sehr verschmelzend. Sie hat sehr weiche, füllige Stimmen, Flöten, die also einen ganzen Kirchenraum erfüllen können und hat nicht mehr so ganz hohe Töne, sondern ist mehr im Grundtonbereich und damit gibt es Wärme und gibt schon ganz enorme Kraft auch für den Orgelklang. Ich habe mich dann umgesehen und stellte fest, es ist die letzte erhaltene Großorgel romantischer Klangbildung in ganz Bayern. Habe das der Kirchenverwaltung nahezubringen versucht. Die hatten große Augen gemacht und sagen, das hat uns aber unser Organist noch nie gesagt, sondern die Orgel sagt, er ist ein Klump und die gehört weg. Und dann sage ich, ja, aber es ist dieses ein Einzelstück, ein letztes, was zu tun sei. Und dann sagen die, sie wollen Pfeifen versteigern. Dann habe ich gesagt, dann brauchen wir nicht mehr weiter reden, dann ist die Orgel zerrupft. Und dann haben wir uns überlegt, was durch Pfeifenversteigerung eingehen könnte. Denn 10 Meter hohe Pfeifen steigert niemand und 2 Zentimeter hohe haben auch keinen Dekorationswert am Hauseingang. Also wir haben damals 37.000 D-Mark, weiß ich noch genau, über den Daumen geschätzt. Ich habe gesagt, ich hinterlege Ihnen, natürlich nicht aus Amtsgeldern, sondern aus privat, 37.000 D-Mark und versuche, die Orgel woanders hin zu vermitteln. Dann war es aber wie bei der Herbergssuche in Bethlehem. Alle Türen sind wieder zugeflogen. Ja, wir wollen doch keine alte Orgel nehmen. Ja, die werden schon wissen, warum sie es raustun, sodass ich mich dann selber um weiteren Erhalt und Aufstellung dieser Orgel gekümmert habe.
Da standen Sie dann also 37.000 Euro aus Ihrem Privatvermögen
ja.
weg
und, damit,
und
damit
Sie hatten eine Orgel.
Damit war ich über Nacht oder ohne es zu wollen Eigentümer der größten Denkmalorgel von Bayern.
Und die haben Sie sich dann ins Wohnzimmer gestellt? Oder?
Das geht leider nicht.
Wo war die denn dann?
Die war inzwischen eingelagert. Freundliche Menschen haben mir Garagen zur Verfügung gestellt und das und das und dort. Und dann habe ich gesagt, ich muss ja irgendeinen Platz mal suchen für die Aufstellung, wenn schon nicht mehr in eine Kirche kommen soll. Dann haben wir eben da das alte Schloss in Verleih, das damals völlige Ruine war, aufgetan und konnten es erwerben.
Das heißt, Sie haben zuerst zu einer Orgel gekommen, wie die Jungfrau zum Kind mehr oder
ja.
weniger. Dann haben Sie gleich ein Schloss drumherum gekauft für die Orgel.
Ja, das kann man auch sagen.
Und damit war der Grundstein gelegt für eine ganze Sammlung, die das Leben meines heutigen Gastes sehr verändert hat. Die Orgel wird auch die Königin der Instrumente genannt. Mein heutiger Gast, Sixtus Lampl, hat 60 Exemplare davon zusammengetragen. Herr Lampl, mit dem Titel verbinde ich Würde, Stolz. Finden Sie das auch bei Ihren Orgeln wieder?
Letztlich im Klangbild schon. In der Technik ist viel anderes zu beachten, nämlich das griechische Wort Organon heißt ja nichts anderes als Werkzeug, Apparat, Gerätschaft.
Organ nennt man aber eben auch Stimme. Also du hast ein lautes Organ.
Ja.
Welche Stimmen haben denn ihre Orgeln? Wie würden Sie die charakterisieren?
Ja, die kann mehr flötend sein, also weich im Klang. Und man hat auch davon schon gesprochen, weibliche Stimmen. Oder kann kräftiger sein, wie die Prinzipale. Oder es kann auch dann ganz knorrig sein. Das sind dann die Zungenstimmen, die aus metallischen Vibrationen von feinen Metallblättchen entstehen. Und die haben dann oft sehr große Wirkung.
Und wie die verschiedenen Instrumente wirken, darüber reden wir gleich weiter. Sixtus Lampel ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Herr Lampel, Sie sammeln Orgeln und haben inzwischen ein ganzes Schloss voll davon. Haben Sie auch eine Lieblingsorgel?
Das ist eine Frage, die ich einfach nicht beantworten kann.
Warum?
Denn jede hat ihren eigenen Charakter. Das ist ja die einmalige Chance, die wir bei uns haben, dass wir Orgeln nicht nur verschiedenster Größe, sondern verschiedenster Technik, Entstehungszeit und damit auch ganz verschiedener Klangcharaktere bringen können.
Und genau davon hat sich mein Kollege Christian Moser bei Ihnen im Schloss ein Bild, oder besser gesagt ein Hörbild gemacht.
In einem Schloss voller Orgeln, dort wohnt Sixtus Lampel mit seiner Frau. Im neuen Eingangsbereich wird noch fleißig gewerkelt, an einem Spieltisch. Im großen Saal sind einige Orgeln aufgebaut, zum Beispiel sein kleinstes Exemplar, das in den Kofferraum eines Kleinwagens passt.
Da sind auch noch zwei Zugknöpfe seitlich, an denen sind die sogenannten Schleifen befestigt. Das bedeutet, es sind Brettchen mit verschiedenen Löchern, jeweils unter einer Pfeife. In dem Augenblick, wo gezogen ist, oder dann das tiefere Register.
Sixtus Lampel erklärt seinen Besuchern hier in der Halle den Klangunterschied zwischen den verschiedenen Instrumenten.
Das ist das Anliegen der romantischen Orgel. Viele Gemütsstimmungen sollen durch die Klänge angeregt werden. Von der Technik her muss man sich entscheiden, entweder auf die Schleiflade zu gehen, dann haben wir den klaren barocken Klang, wo jeder Ton sozusagen präzis separat kommt, oder man hat den verschmelzenden Charakter, dann sind die Windladensysteme der Romantik die geeigneten Instrumente.
Und auch wie die Töne überhaupt aus der Orgel rauskommen, kann man zum Beispiel an einem Querschnitt sehen.
Wir haben hier als erstes zu erkennen die Tasten. Wenn man die Tasten bewegt, dann ist über eine Wippe wird rückwärts ein Seilzug gehoben. Und bei Tastendruck wird über die verschiedenen Abwinkelungen ein Ventil gezogen.
Die meisten Orgeln liegen allerdings noch auf dem vierstöckigen Dachboden des Schlosses.
Bei manchen ist schon noch das Desiderat in mir, dass ich sagen möchte, alles ist zu versuchen, dass wir zum Beispiel die Orgel aus St. Martin in Landshut oder auch die Münchner Domorgel oder auch die Orgel aus der Klosterkirche Schäftlarn wieder aufbauen.
Doch dazu bräuchte er wohl noch einige Schlösser oder Burgen. Christian Moser, katholische Redaktion.
Tut Ihnen das weh, dass Sie die nicht aufbauen können?
Ja, wir sind so beschäftigt, dass wir das Wehtun jetzt ja nicht, das ist auch überlagert.
Wir haben keine Zeit dafür.
Ja. Nein, freilich, es ist mir schon klar, eine Orgel, die steht, wird natürlich dann auch gespielt, wird gewartet, muss gepflegt werden, gesäubert und so weiter. Und wenn sie liegt, dann ist es nicht ganz so gut, weil man ja den Zustand nicht direkt beobachten kann.
Wir haben das heißt, sie können auch Schaden nehmen, dadurch, dass sie eingelagert werden.
Ja. Mhm. Wir haben allerdings eine Einlagerung, die ist viel qualifizierter als die meisten, die sonst.
Die meisten
so
Kirchendachböden.
Dachböden. Da ist es nämlich ganz schlimm, denn da kommt so mal Hitze drauf und dann werden die ganzen Leimfugen auseinandergezogen oder die Pfeifen werden verbeult, wenn man sie aufeinander legt. Da sind wir natürlich schon sehr viel besser in der Qualifizierung der Lagerung. Wir haben einzelne Pfeifenbrettchen, das heißt also die Metallpfeifen liegen nicht übereinander, sondern nur nebeneinander. Sollte irgendwo Anobiumbefall sein, dann haben wir das natürlich frühzeitig. Holzwurmbefall.
Ah, okay.
Dann haben wir den natürlich sofort am Anfang schon bei der Reinigung oder nach der Reinigung behandelt mit einem Harzmittel, also keinem Giftmittel. Denn früher sind ja die Orgeln mit fürchterlichen Giften behandelt worden, sodass also heute noch manchem schlecht wird, wenn Sonneneinstrahlung ist. Es kann 20 Jahre diese Imprägnierung voraus sein. Und wenn Sonneneinstrahlung ist, dann giftet das dermaßen aus, das glaubt man gar nicht.
Das heißt, wenn bei schönem Wetter der Organist umkippt, dann liegt es wahrscheinlich am Wurmmittel.
Ja, sicher.
Tatsächlich. Studiert hat mein heutiger Gast Sixtus Lampl einmal Kunstgeschichte. Seine Doktorarbeit hat er über eine Klosterkirche geschrieben. Dann hat er beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gearbeitet. Und dort war er auch für die Kirchenorgeln zuständig. Deshalb wollte er erhaltenswerte Instrumente retten. Wie er dabei oft auf taube Ohren gestoßen ist, darüber reden wir gleich. In der letzten halben Stunde hat mein heutiger Gast, der Orgelsammler Sixtus Lampl, erklärt, Orgeln kauft man nicht im Geschäft. Herr Lampl, Sie haben die meisten Instrumente deshalb bekommen, weil die Kirchengemeinden sie sonst weggeworfen hätten.
Ja, aber meistens wollen sie halt eine neue und dann steht die alte im Weg.
Also das ist so das Normale, dass dann eben jemand eine Orgel loswerden will.
Ja,
und dann sind sie bekannt.
Total hart gesagt loswerden will.
Das heißt, Sie diskutieren dann mit den Leuten und versuchen, denen klarzumachen, dass sie da eigentlich was ganz Wertvolles stehen haben.
Ja, manchmal funktioniert das.
Haben Sie schon Orgeln gerettet, indem Sie...
Ja, sicher, schon.
Wo denn?
Zum Beispiel in Reit im Winkel. Aha. Dann zunächst die Orgel im Münchner Bürgersaal. Nur, komischerweise, nach deren Restaurierung, eineinhalb Jahre später, hat man wieder an einen Neubau gedacht. Weil die Nachbarkirche auch eine neue Orgel hat. Auch das ist oft der Grund. Man glaubt es gar nicht. Und die St. Michaelskirche in der Neuhauserstraße hat jetzt seit Kriegsende die vierte Orgel bekommen.
Vier? Seit Kriegsende?
Ja.
Ist das dann immer eine Modeerscheinung oder was ist das dann?
Der
Neuwagen des Nachbarn und der hat jetzt einen Mercedes und ich brauche jetzt den BMW?
Ja, so ist es oft. Oder die Mentalität, wer hat den höchsten Maibaum?
Ja. Warum ist das so für Sie so wichtig, sowas zu erhalten?
Das war ja meine Absicht in einer Situation, wo ich 1980 mit Sicherheit in ganz Süddeutschland der Einzige war, der es überhaupt gewagt hat, für die Erhaltung einer romantischen Orgel zu sprechen. Ich habe gesagt, schmeißt doch nicht alle diese Instrumente weg, worauf sollen wir mal die Literatur der Zeit spielen? Dann ist mir immer gesagt worden, ja, wir spielen Bach und Buxtehude. Ist wunderbar, aber dass vorher eine ganze Generationenfolge von Musikentwicklung und nachher in die Romantik ist, das hat damals mit Scheuklappen gesehen niemand interessiert. Unterdessen hat sich's gewandelt. Und jetzt haben wir die kuriose Situation, im Westen Deutschlands, wo viel Geld da war, sind die meisten romantischen Instrumente weggeworfen worden und jetzt rekonstruiert man. Oder man erinnert sich, dass beim Lampl welche gehortet sind. Und aus diesem Grunde gehen wir natürlich auch wieder, wenn der Fall geeignet ist, geben wir auch restaurierte Instrumente wieder zurück.
Verschenken Sie Ihre Orgeln auch?
Wir haben schon eine verschenkt, aber wir können es nicht tun, denn dann würden wir uns selber das Finale geben, denn jede Orgel, die wir übernehmen, ist ja für die Einlagerung, für die Reinigung und so weiter, es sind ja schon enorme Kosten drauf.
Das können Sie das beziffern?
Bitte?
Wie teuer ist es, so eine Orgel zu retten? So eine ganz normale Kirchenorgel, Dorfkirche?
Da kann ich eigentlich nur sagen, pro Register, denn die einen sind ganz klein und die anderen sind ganz groß, die einen haben kein Gehäuse und die anderen haben Gehäuse mit dabei. Pro Register müsste ich sagen, bis sie wieder ausgeliefert werden kann, spielbar, sind 5.000 Euro Unkosten drauf.
Also wenn Sie jetzt eine Kirchengemeinde finden oder wenn jetzt eine Kirchengemeinde zuhört und sagt, eigentlich bräuchte man eine neue Orgel, aber warum sollen wir nicht eine alte wieder zum Leben erwecken?
Ja, wäre dann immer noch mindestens nur der Drittelteil von einer neuen Orgel.
Also, liebe Pfarrgemeinderäte, wenn Sie gerade über eine neue Orgel nachdenken, gehen Sie doch zum Lampl. Adresse und Telefonnummer gibt's bei uns im Internet unter hauptsache-mensch-radio.de. Sammeln ist ein teures Hobby, egal was man sammelt. Bei mir zu Gast ist heute der Chef des Orgelzentrums, Sixtus Lampl. Herr Lampl, als Sie Ihre ersten Instrumente hatten oder als Sie Ihr erstes Instrument hatten, haben Sie ein Schloss drumherum gekauft, das allerdings auch nicht in einem Zustand war, dass Sie es gleich bewohnen konnten, oder?
Nein, es war im Ruinenzustand.
Aha.
Absolut.
Mhm. Erst ein Haufen von Kirchenleuten als schrottreif deklarierter Orgeln, dann ein desolates Schloss.
Ja.
Wie finanzieren Sie sowas?
Da treffen Sie immer meinen Stoßseufzer. Oder ich muss an die schlaflosen Nächte denken. Die Restaurierung der Gebäude, da gab es einen denkmalpflegerischen Zuschuss. Für Orgeln 0,0. Und da muss ich also selber jetzt mich drum bemühen. Das heißt, meine ganze Pension fließt restlos dort hinein. Ich lebe von der Pension meiner Frau, um das sozusagen. Und dann haben wir natürlich uns überlegen müssen, wir müssen was unternehmen. Und daher ist aus dieser Orgelsammlung letztlich ein Betrieb Orgelzentrum, das heißt Kultur- und Orgelzentrum geworden. Ich habe seit vielen, ja jetzt eigentlich schon seit ziemlich 50 Jahren Kulturfahrten geführt. Als Kunsthistoriker kann ich das, darf ich das, auch ganz regulär neben dem Hauptberuf. Und das organisieren wir selber. Die haben sehr großen Zulauf und damit fällt immer etwas ab für die Orgeln.
Das heißt, dann habe ich, im Prinzip,
ich muss
jeden, Sie arbeiten weiterhin Vollzeit. Ja. Sie haben Ihr Know-how als Denkmalpfleger.
Ja.
Sie wissen, wie man es am günstigsten hinkriegen kann, sowas zu erhalten. Aber trotzdem, Sie haben gesagt, Sie leben von der Rente Ihrer Frau. Was sagt Ihre Frau zu der ganzen Geschichte?
Die hat gesagt, sie hat sich die Pensionszeit anders vorgestellt.
Das denke ich
und einfach. Aber sie ist mit von der Stange und wenn immer wieder welche sagen, und die ist ja noch nicht davon, dann muss ich sagen, Gott sei Dank, sie ist noch dabei.
Aber sie hat mal gedroht, sich einen Wohnwagen zu kaufen und auszuziehen.
Ja, einen gebrauchten Wohnwagen, weil für einen neuen ist Geld nicht da, den in den Hof zu stellen und dort dann zu erklären, jetzt kannst du im Schlafzimmer auch noch eine Orgel aufstellen.
Das heißt, sie war so richtig wütend?
Ja. Ja, man muss immer wieder mal was Besänftigendes tun. So zum Beispiel im Unterbau der großen Gößweinsteiner Orgel war noch freier Platz. Und dann hat sie sich zu Weihnachten gewünscht, dass da etwas eingebaut wird als Besenkammer, als Speiskammer, als Teller, Regale und so weiter. Und das ist wahrscheinlich jetzt die einzige Orgel der Welt, die auch hauswirtschaftlichen Dienst tut.
Das heißt, Sie haben keine Schränke in Ihrem Schloss, sondern tun das Geschirr in die Orgeln rein?
Wir haben schon auch Schränke. Aber das ist natürlich besonders effektiv. Und wenn Besucher dann dort oben hinunterschauen, dann wundern sie sich, dass da unten Kühlschrank und sonstige Dinge stehen. Und dann sage ich, einzige Orgel dieser Art.
Aber teilt Ihre Frau die Leidenschaft auch? Ich habe sie, als wir uns verabredet haben, am Telefon gehabt. Sie organisiert, glaube ich, auch ganz viel mit.
Ja,
also,
schon.
Sie liebt Orgeln auch.
Ja.
Und sagt aber einfach, Mann, ein bisschen was anderes im Leben gibt es auch noch? Oder wie ist das bei Ihnen?
Relativ wenig. Auch wenn sie sagt schon immer wieder. Aber es bleibt halt dann nicht so sehr viel. Sie hat allerdings auch selber noch eine Zusatzbeschäftigung, denn sie ist ja Vorsitzende des Tierschutzvereines von Tegernseer Tal. Und das hält sie natürlich aber auch geistig jung. Das muss man auch sagen.
Und hat eine eigene Leidenschaft dann einfach auch. Ja. Ist ja auch ganz wichtig, dass man mal über was anderes reden kann. Mein heutiger Gast Sixtus Lampel sammelt Kirchenorgeln, weil er es einfach nicht ertragen kann, wenn sie weggeworfen werden. Warum er das Bewahren der Vergangenheit zu seiner Mission gemacht hat, darüber rede ich mit ihm in der nächsten Stunde von Hauptsache Mensch. Ein Schloss mit 60 Königinnen und einer Schlossherrin. Dort wohnt mein heutiger Gast, der Orgelsammler Sixtus Lampel. Die Königinnen sind die Orgeln, denn sie gelten ja als Königin der Instrumente. Und die Schlossherrin ist natürlich seine Frau, die die Leidenschaft inzwischen mit ihrem Mann teilt. Warum Sixtus Lampel Vergangenes bewahren will, darüber reden wir in der kommenden Stunde. Der Orgelsammler Sixtus Lampel ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Herr Lampel, Sie spielen Orgel, seit Sie im zarten Alter von 10 Jahren in einem Internat Unterricht bekommen haben. Und nach nur einem Jahr haben Sie dann gleich ein Pfingsthochamt gespielt, obwohl Sie eigentlich nur ein paar Heiliggeistlieder spielen wollten.
Ja, der damalige Kaplan hat gesagt, ist ja wunderbar, dann singen wir gleich ein Hochamt. Ich habe mich gewehrt mit Händen und Füßen, doch, du gehst hinauf. Weil ich gesagt habe, nein, das kann ich nicht, das habe ich nie gelernt noch. Und du gehst hinauf, schwimmen lernt man am besten, wenn man ins Wasser geworfen wird. Und dann bin ich also folgsam hinaufgegangen und er hat dann seine Dominus Vobiscum gesungen und ich habe auf die Tasten hingegriffen und es hat gepasst.
Aber dieses Gefühl dann, als Sie gedrückt haben und es kamen genau die Töne, die Sie haben wollten, im Gottesdienst, das war schon was Besonderes.
Das war was Besonderes. Ich habe solche Angst und Sorge gehabt und ich weiß nicht, war es Eingebung vom Heiligen Geist, dass ich die richtige Tonart erwischt habe. Und von da ab hat es also dann funktioniert.
Seitdem sind Sie diesem Instrument quasi verfallen. Als Denkmalschützer haben die Orgeln ja auch zu Ihrem Aufgabengebiet gehört. Aber auch jetzt in der Rente retten Sie noch regelmäßig Orgeln. Was geht eigentlich in Ihnen vor, wenn Sie da stehen und da wollen Leute so eine Orgel wegwerfen? Warum ist die so super erhaltenswert für Sie? Warum ist es so wichtig, dass die nicht verschrottet wird?
Also, das Erste ist einfach ganz banal, dass ich mir solche Pfeifen anschaue. Und dann sehe ich, da ist ja Energie drin. Da waren ja Stunden von Arbeit drin. Da war geistige Energie, so etwas zu entwickeln. Diese Energie, zum Beispiel bei einer pneumatischen Orgel, ist ja so immens, dass man vielfach heute gar nicht mehr dahinter kommt und das nicht mehr weiß. Und dann natürlich verachtet man und sagt, na, das Klump gehört weg. Also eine unglaubliche geistige Energie, die drin ist. Dann die Möglichkeit mit der Orgel, die Musikgeschichte unseres christlichen Abendlandes zu erklären. Denn die Orgel hat es ja ermöglicht, dass wir zur Mehrstimmigkeit gekommen sind. Alle anderen großen Religionen der Welt kommen in ihren kultischen Gesängen über Einstimmigkeit nicht hinaus. Das ist das Verdienst der Orgel. Denn unsere vier Singstimmen kommen ja aus der Beschäftigung mit den Orgelklängen heraus. Und das ist natürlich eine der Höchstleistungen der christlich-abendländischen Kultur. So wie man in der Architektur sagt, der Kathedralenbau ist eine der Höchstleistungen.
Also der Respekt vor diesen Leistungen, die darin stecken, so ein Instrument zu bauen.
Ja, und dann natürlich kommt auch das Klangliche dazu. Dass ich zwar als ursprünglicher Barockmusikfreund habe ein Barockmusikensemble gegründet und viele Werke aus bayerischen Barockklöstern, die in der Säkularisation weggeworfen worden sind, wieder zum Leben erweckt. Und dass ich als Barockmusikfreund jetzt romantische Orgeln retten muss.
Ja,
aus innerem
genau.
Andrang, innerem Drang, weil ich sage...
Hätte man erwartet, dass Sie sagen, ja, weg mit dem Klump.
So ist
Gib
es.
Mir eine Orgel, mit der ich meine Stücke spielen kann.
Ja. Und ich muss halt sehen, eine romantische Orgel hat ganz andere Eigenarten. Sie ist nicht total anders. Es gibt auch Pfeifen, wie bei der Barockorgel. Aber das Klangbild ist mehr auf das Gemüt bestimmt, auf die verschiedenen Klangfarben, die auf uns unbewusst einwirken, so wie eben dann natürlich auch die kirchenamtliche Äußerung über Kirchenmusik und Orgelmusik immer davon ausgeht, dass das Gefühl der Menschen angesprochen wird. Wenn wir mit Sorgen beladen in die Kirche kommen, dann soll der Klang der Orgel uns erheben. Und das geht selbstverständlich genauso oder fast noch besser mit der romantischen Klangbildung als mit der barocken Klangbildung. Die eine hat das strahlende Klangbild und die andere das wirklich umfassend ergreifende Klangbild.
Also sind Sie ein romantischer, barocker Mensch?
Wenn man das so sagen will, dann ja.
Der Orgelsammler Sixtus Lampel ist mein Gast heute. Herr Lampel, Sie müssen Ihr Hobby ja komplett selbst finanzieren. Warum unterstützt Sie denn die Kirche nicht? Ich meine, Sie retten ja schließlich Kirchenorgeln.
Weil wir da ja das Problem haben, dass die meisten Orgeln von kirchenamtlichen Sachverständigen zum Sterben verurteilt worden sind. Und gesagt worden ist, die Orgel wird nicht mehr funktionieren. Der Lampel sagt selbstverständlich, wenn man die richtig behandelt, nimmt sie und dann spielt die plötzlich Konzert. Und das ist natürlich eine oft schlimme Konfrontation, die uns sehr zu schaffen macht. Also der Wunsch, dass Kirchenmusikämter sagen, das ist doch großartig, da wird über die Orgel das Wesentliche klar gemacht, werden Verständnisse geöffnet. Aber nein, da ist noch absolut eine Glaswand dazwischen.
Also Sie würden sich wünschen, dass die Orgelsachverständigen der Kirche sagen würden, der Lampel, der sammelt da Orgeln und da können spätere Generationen sehen, wie es zu dem jetzigen Status gekommen ist.
Ja.
Sixtus Lampel ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Seine Orgelsammlung lagert in einem Schloss, das früher einmal Michael Ende gehört hat.
Ja,
und er hat da
sechs Jahre.
Momo geschrieben in der Zeit, als er da gewohnt hat. Dieses Buch, in dem ein kleines Mädchen die Zeit retten will. Wollen Sie auch die Zeit retten?
Es ist sicher etwas in der Richtung. Dinge, die sonst vergangen wären, die auf eine gewisse Zeit einen musikalischen, akustischen Einblick geben, dass die nun gerettet werden und damit Musik, die ja sich immer in der Zeit abspielt, doch eine gewisse Konstanz oder immer wiederkehrende Möglichkeit bringt.
Also die Möglichkeit, dass die Musik, die es irgendwann mal gegeben hat, immer wieder gespielt werden kann auf den Instrumenten, die darauf vorgesehen Aber Sie würden nicht versuchen wollen, die Zeit anzuhalten?
Nein. Wir sind in der Geschichte und haben ein Ziel, worauf Geschichte zugeht. Und das anhalten zu wollen, ist vergebliche Mühe.
Aber warum soll man sich denn dessen erinnern? Als Denkmalschützer haben Sie es ja auch schon getan. Warum soll man sich denn an alles erinnern? Sie haben ja auch andere Dinge erhalten, als Denkmalschützer bewahrt. Warum ist es so wichtig für Sie, dass diese Dinge erhalten bleiben? Es ist ja eigentlich nicht logisch, dass man zum Beispiel eine alte Kirche erhält, eine barocke Kirche, wenn man jetzt nur rational rechnet, dann kostet es, die zu renovieren, so und so viel, Neues hinzubauen, viel weniger. Warum ist es so wichtig für Sie?
Ja, also da beim Beispiel der Kirche muss ich natürlich sagen, die alte Kirche, die besteht jetzt schon 500 Jahre, die barocke Kirche besteht 300 oder 250 Jahre und braucht eine Renovierung. Und die Renovierung ist manchmal sehr teuer, das stimmt schon. Aber wenn wir schauen, dass Kirchen, die vor 50 Jahren gebaut worden sind, Schulen, Kindergärten, die vor 40 Jahren gebaut worden sind, heute abbruchreif sind, dann ist es vom rein wirtschaftlichen her schon ein ganz anderer Gesichtspunkt.
Gut.
Dann aber, die barocke Kirche hat ja ein geistiges Leben in sich. Und das ist das Widerspiegeln des Glaubens der damaligen Zeit, der eine ganz gewisse andere Richtung hatte als das Moderne und so weiter. Und insofern ist das ja ein Riesenspektrum. In diesem Spektrum können wir uns manchmal ein bisschen finden, manchmal mehr finden. Und insofern ist es geistige Heimat, die der Mensch hat. Und da frage ich mich natürlich auch immer wieder, wenn ich mich mühe mit Laienmusikern, da ein großes Klosterwerk, eine große Vesper oder was auch immer, einzustudieren, warum tut man das? Ja, weil dann Dinge vorkommen, die sind schön. Und der Begriff Schönheit ist also schwer zu definieren, aber jeder weiß es eigentlich. Und in dem Augenblick, wo der Mensch in einen solchen Musikklang eingebettet ist, weil er ihn hört, ihm möglichst in einem schönen Raum auch, dann fühlt er etwas, was also dem Alltag überlegen ist. Und nur noch den Alltag, wie wir ihn täglich in Medien zu erfahren haben, wir wollen es ja gar nicht so erfahren, was alles Schreckliches um uns ist und unvollendet ist und so weiter. Da ist es sehr wichtig, dass der Mensch auch Positives, Hoffnung in sich hat.
Und genau diese Chance wollen Sie den Menschen geben, indem sie etwas erhalten, was ein Gefühl, eine geistige Anregung gibt. Der Orgelsammler Sixtus Lampl will Instrumente aus allen Epochen erhalten, weil nur ihr Klang ein bestimmtes Gefühl hervorruft. Und weil er oft der Einzige war, der das erkannt hat, besitzt er heute einige echte Schätze. Über seine Art der Schatzsuche werden wir in der nächsten halben Stunde reden. Mein heutiger Gast Sixtus Lampl sammelt nicht nur Orgeln aus verschiedenen Epochen. Herr Lampl, Sie haben ein altes Schloss gerettet. Sie haben Orgeln gerettet. Sie haben Musikstücke gerettet. Und das sind alles Dinge gewesen, die sehr verborgene Schönheiten waren. Wenn Sie so auf, oder gehen Sie eigentlich so gezielt auf Schatzsuche oder stolpern Sie so über die Dinge und merken, da ist was Tolles dahinter?
Eigentlich manchmal stolpern, aber nachdem doch ein gewisser Blick da ist für Dinge, die wertvoll, erhaltenswert sind, das kam sicher aus dem Beruf, kam auch schon aus dem Studium.
Den Beruf haben Sie auch mal irgendwann gewählt.
Ja. Ist das Stolpern sozusagen nicht ein Zufallsstolpern, sondern eines, das dann zu einem gewissen Ziel auch führt, weil man ganz andere Dinge sieht. Ich habe manchmal spaßhalber gesagt, bei der Ruine des alten Schlosses in Valais, da habe ich einen Röntgenblick gehabt. Den Röntgenblick, der Restaurieren versteht und der weiß, wie hat es einmal ausgeschaut, wie kann es wieder werden. Ohne diesen Röntgenblick wäre keine Chance gewesen, dann hätte ich genauso aufgegeben oder gar nicht angefangen, als wohl jeder andere es hätte.
Mhm. Das heißt, Sie haben so quasi den Rohdiamanten, sage ich mal, erkannt. Das haben Sie bei anderen Dingen auch erkannt, bei den Musikstücken und bei den Orgeln. Was ist denn für Sie so der schönste Moment, wenn Sie entdecken, da ist ein Rohdiamant oder wenn Sie ihn schleifen oder wenn Sie das fertige Stück präsentieren können? Was ist das Schönste für Sie?
Das Schönste ist natürlich, wenn er präsentiert werden kann, nachdem er geschliffen worden ist.
Wenn Sie jetzt an einer Ihrer Orgeln sitzen und den Menschen zeigen können, hört mal,
Ja.
Dieser tolle Klang, den wollte mal jemand wegwerfen.
Ja. Und das beeindruckt die Menschen ungemein. Und diese Freude natürlich wieder als Echo zu spüren, das stärkt die ganze Arbeit und die ganze Plagerei, die man damit hat.
Jetzt stelle ich mir vor, wenn die Besuchergruppen weg sind, sie nicht auf einer Reise sind und niemand da ist und sich umschauen, wie fühlen Sie sich da?
Sehr gut, muss ich sagen, weil im Gebäude Harmonie ist und der kann man nicht entfliehen. Auch wenn einer zum ersten Mal dort ist in dem Gebäude, er spürt instinktiv, ohne dass er sich's erklären kann, dass dort alles stimmt. Und darum ist es in dem Gebäude, allein schon, wenn ich dann vor einer Wand sitze, die 800 Jahre da ist und eine Lichtnische da ist, wo ich manchmal denke, die hat schon den Investiturstreit miterlebt. Da ging die Reformation in dieser Zeit drüber hinweg. Der 30-jährige Krieg, die Barockzeit, das 19. Jahrhundert und all das. Dann ist das natürlich schon eine Einbindung eines Menschen, der also nicht nur wie eine Eintagsfliege sozusagen in dem großen Weltablauf ist, sondern irgendwie hat das was von einem klösterlichen. Man ist ein kleiner Mensch mit seiner kleinen Lebensspanne, ist aber doch in etwas eingebunden, das viel, viel weiter darüber hinausgeht. Und das ist natürlich schon sehr schön in dem Gebäude.
Da weht dann der Hauch der Ewigkeit um die alten Gemäuer. Mein heutiger Gast Sixtus Lampel hat eine Heimat für 60 ausrangierte Orgeln geschaffen. Herr Lampel, jetzt sind Sie schon seit einiger Zeit in Rente. Vielleicht gehen Sie sogar irgendwann mal in den Ruhestand. Wie geht es denn dann weiter mit Ihren Orgeln?
Ja, das ist ein großes Problem. Nächst der Finanzierung ist das zweitgrößte Problem. Wir müssen halt allmählich die Augen öffnen und sehr gut prüfen, ob jemand das in dieser Weise weiterführen kann. Da muss natürlich sehr viel an universaler Bildung haben, dass er das, was natürlich jetzt von mir durch viele Jahre erforscht ist, dass er das ja rezeptiv aufnehmen und weitergeben kann. Wir haben natürlich verschiedene Bemühungen, ob das Museum eventuell durch den Freistaat, konkret durch den Bezirk Oberbayern übernommen werden könnte, aber bis dato nur Absagen. Man will nichts von Übernahme eines Museums hören, dass es dann ja dann wäre. Und ich gehe halt davon aus, je besser es in den Stand gesetzt wird, dass dann irgendeine geeignete Institution sagen muss, eigentlich wäre man ja blöd, wenn wir das fertig gemachte Nest nicht übernehmen würden.
Was wünschen Sie sich, was soll bleiben von Ihrem Werk, von Ihrem Sammelwerk?
Ja, da muss ich sagen, alles. Die Gebäude, es sind ja drei Baudenkmäler, die wir damit gerettet haben. Es sind die Orgeln, soweit selbstverständlich. Wenn eine Orgel geeignet ist, Kirchendienst zu tun, dann sind wir ja froh, wenn sie wieder in eine Kirche
kommen. Das wäre meine nächste Frage. Ja. Was wünschen Sie denn Ihren Orgeln?
Ja, und die anderen, die so präzise irgendetwas zur Aussage bringen. Die erste in München gebaute Rokoko-Orgel. Die einzige Orgel der Welt, die ein großes Mittelbild des segnenden Christus enthält. Und so weiter. Das sind Dinge, die sind also für den Ausstellungscharakter da und die sollten auch hier bleiben. Aber andere sind ohne weiteres geeignet, Kirchendienst zu tun wieder. Und wenn die wieder zurückkämen in eine solche Funktion, dann wäre es natürlich das Schönste.
Sie haben auch jetzt kürzlich, haben Sie mir vorher erzählt, eine nach Polen wiedergebracht?
Ja, zwar an eine ganz außergewöhnliche Stelle nach Auschwitz. Dort ist eine vor etwa 10 Jahren gebaute Gedächtniskirche, ist zugleich natürlich auch Pfarrkirche, Gedächtniskirche für das große Schicksal, was dort viele Menschen erleiden mussten. Und dorthin kommt gerade im Aufbau jetzt eine große Orgel mit 3 Manualen, die ursprünglich in Wehr in Südbaden gestanden hat, die wir übernommen haben. Und die war dann doch längere Zeit bei uns eingelagert, ist ein wunderschönes Werk. Und die ist also jetzt durch Vermittlung nach Auschwitz gekommen. Und es berührt mich natürlich schon, dass jetzt auch wenn wir nicht das volle Geld, das wir dafür hätten verlangen müssen, wenn wir da nun einen Versöhnungsbeitrag musikalischer Art haben liefern können. Ich war vor kurzem dort, habe ich gespielt. Es ist wirklich eindrucksvoll. Es geht einem dann auch innerlich, körperlich durch und durch. Wie gesagt, es wird in einigen Monaten wird es dann wohl ganz fertiggestellt sein.
Dann wünsche ich Ihnen noch.
Wäre eine schöne Sache, wenn das auch bei uns manche erfahren würden.
Da wünsche ich Ihnen noch ganz, ganz viele solcher Momente.
Ja.
Und wünsche Ihnen alles, alles Gute, Ihnen und Ihren Orgeln und Ihrer Frau.
Danke vielmals.
Das waren 2 Stunden Hauptsache Mensch. Mein Gast heute war der Orgelsammler Sixtus Lampel, der in seinem alten Schloss eine neue Heimat für 60 ausrangierte Orgeln geschaffen und damit so manchen Schatz bewahrt hat. Wenn Sie sich dort einmal umsehen möchten, die Adresse und auch alle Sendungen zum Nachhören gibt's bei uns im Internet unter hauptsache-mensch-radio.de. Nächste Woche sitzt hier wieder meine Kollegin Elke Zimmermann. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihre Brigitte Strauß. Hallo, ich bin Brigitte Strauß. Am Sonntagabend heißt es wieder Hauptsache Mensch. Diesmal habe ich mir den Orgelsammler Sixtus Lampel eingeladen. Als Denkmalschützer wollte er Kirchenorgeln vor dem Wegwerfen retten. Und manchmal konnte er die Kirchenverwaltung davon auch überzeugen.
Nur 1,5 Jahr später hat man wieder an einen Neubau gedacht. Nein. Nachbarkirche auch eine neue Orgel hat.
Und in solchen Fällen hat Sixtus Lampel die alten Instrumente mit nach Hause genommen. Jetzt hat er 60 Exemplare davon daheim in seinem Schloss, das er sich zugelegt hat, weil er ja irgendwo die Pfeifen lagern musste. Wie Orgeln das Leben von Sixtus Lampel verändert haben, darüber spreche ich mit ihm am Sonntagabend, und zwar zwischen 10 und Mitternacht. Ich freue mich auf Sie. Hallo, ich bin Brigitte Strauß. Heute Abend heißt es wieder Hauptsache Mensch. Diesmal habe ich mir den Orgelsammler Sixtus Lampel eingeladen. Als Denkmalschützer wollte er Kirchenorgeln vor dem Wegwerfen retten. Und manchmal konnte er die Kirchenverwaltung davon auch überzeugen.
Nur 1,5 Jahr später hat man wieder an einen Neubau gedacht. Nein. Nachbarkirche auch eine neue Orgel hat.
Und in solchen Fällen hat Sixtus Lampel die alten Instrumente mit nach Hause genommen. Jetzt hat er 60 Exemplare davon daheim in seinem Schloss, das er sich zugelegt hat, weil er ja irgendwo die Pfeifen lagern musste. Wie Orgeln das Leben von Sixtus Lampel verändert haben, darüber spreche ich heute Abend mit ihm, und zwar zwischen 10 und Mitternacht. Ich freue mich auf Sie.